Guten Tag miteinander, das ist wieder Friendly Fire, die zweite Ausgabe. Wir fangen gerade an, wir haben drei Themen zum Besprechen. Grosses Thema, eigentlich seit Kopfendeckel, ich weiss nicht wie lange, seit 5 Jahren oder so, reden wir über das Rahmenabkommen. Operation Libero, wo du dabei bist, will jetzt unbedingt sofort eine Abstimmung. Warum? Was ist los?
Also grundsätzlich, wie du sagst, oder? Wir haben seit eh und je die Diskussion über das Abkommen. Ich glaube, seit über 10 Jahren ist man am Verhandeln. Seit Dezember 2018 haben wir einen Vertragsentwurf vorliegen, wo man nicht genau weiss, wie der Bundesrat da dazu steht. Oder? Man hat da einzelne Punkte, die man nachher verhandelt. Eine wirkliche Haltung hat man nicht vom Bundesrat. Und wir finden einfach gerade in der direktdemokratischen Schweiz ist es ein bisschen stossend, wenn gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier finden, das ist uns jetzt genug, Übung abbrechen, lasst uns das Abkommen unter den Tisch wischen, ohne dass man die Stimmbevölkerung dazu gefragt hat. Und das ist das, was wir fordern, dass die Stimmbevölkerung sich zu der wichtigsten Frage in Bezug auf unseren Handelspartner, aber auch in Bezug auf, wer wir eigentlich sind als Schweiz und wo wir uns positionieren in Europa und in der Welt, nicht kann abstimmen.
Also gut, erstens habe ich sowieso nie etwas gegen Volksabstimmungen, das ist gut. Wir können sofort abstimmen, das ist okay. Bis Ausgabe finde ich, ist noch offen, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht so ganz klar, wie das noch in der Bevölkerung wäre. Aber mein Argument ist eigentlich zweifach. Erstens traue ich das dem Bundesrat nicht zu, zweitens auch dem Parlament nicht. Beide wollen nicht, oder? Und warum wollen sie nicht, ins Angst haben, dass es Nein gibt?
Genau.
Und das ist der Punkt, oder? Wenn der Bundesrat jetzt im Prinzip auffordert wird, ja, du unbedingt abstimmen lassen und so weiter, dann wird er so einen faulen Kompromiss machen und sagen, ja, nein, jetzt warte ich nochmal. Ich meine, sie warten jetzt eigentlich seit etwa 2 Jahren. Und haben das Gefühl, eben, wir müssen einfach warten, bis die Lage günstig ist. Dann haben sie zum Beispiel Begrenzungsinitiative Angst gehabt. Jetzt fanden die, lassen wir jetzt sehr stören. Und dann haben wir einen richtigen Schwung. Der Schwung ist irgendwie gleich nicht so gekommen. Ich weiss nicht warum. Auf jeden Fall haben sie natürlich einfach die Einschätzung, wir verlieren auf jeden Fall. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, was schon
ein bisschen... Es ist mutlos und es ist führungslos, oder?
Nein, es könnte auch Mut bedeuten, dass man einfach mal eingesehen, man hat vielleicht einen Fehler gemacht. Ich meine, das Abkommen,
ja, dann müssen wir es
das
sagen,
hat
oder?
Der Burkhalter vorwärts gepusht mit seinem Chefbeamten damals. Es war von Anfang an meiner Meinung nach nicht gut abgestützt gewesen in der Schweiz. Weil deshalb haben wir so ein Problem. Das ist nicht gut abgestützt gewesen. Gibt es viele Sachen, die offen sind. Oder wenn du, also da weißt du besser als ich. Bilaterale Abkommen bringst du nicht durch, wenn entweder die SVP und die SP dagegen ist, das ist unmöglich. Und
ja,
das
ist vielleicht immer der Fall, auf die unheilige Rolle von der SP können wir nachher noch, oder von den Gewerkschaften vor allem, können wir nachher noch zu reden kommen. Nein, aber was ich schon krass finde, oder, ist eigentlich in den letzten paar Jahren bei allen Volksabstimmungen, wo es direkt oder indirekt um Europa gegangen ist, hat die Schweizer Stimmbevölkerung sich pro-europäisch positioniert. Eben zuletzt bei der Begrenzungsinitiative, richtigerweise, hast du das gesagt. Und es ist immer so gewesen, dass man in Bezug auf das Rahmenabkommen, und das ist etwas, was schwer vermittelbar ist, oder? Das ist eigentlich wie ein Update zu dem bilateralen Vertragssystem, das wir brauchen, damit wir bisherige Abkommen aufdatieren, damit wir neue abschließen können, die wir dringend brauchen, und damit wir vor allem ein institutionelles Dach haben, wo wir Streitigkeiten mit unserem Vertragspartner lösen können. Relativ schwer zu vermitteln. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig für unsere Beziehungen mit der Europäischen Union. Und immer hat man gesagt, ja, wir warten jetzt noch die Volksabstimmung ab, Selbstbestimmungsinitiative. Wir warten jetzt noch die Volksabstimmung ab, Begrenzungsinitiative. Es ist ja nicht so, dass wenn man einfach zuwartet, dass der Zustand einfach gleich bleibt, sondern wir nehmen Schaden, der sich langsam aber sicher bemerkbar macht. Oder? Covid zeigt das jetzt so ein bisschen, wo es auch so ein Problem gibt, wenn man kein Abkommen hat.
Aber die EU macht jetzt zur Zeit auch nicht viel besser als wir. Oder besser gesagt, machen es schlechter. Da würde uns jetzt das Abkommen gar nicht helfen mit der EU. Da würden wir mit einem Blinden und einem Lahmen zusammenarbeiten. Oder? Nein, aber jetzt noch eins, was ich eben glaube. Du hast recht, viele bilaterale Verträge sind durchgekommen, gut durchgekommen. Erstens hat es der Bundesrat besser abgestützt, aber das sind eigentlich immer Verträge gewesen, wo du nicht grundsätzlich neue Themen hast müssen bringen. Und was immer ein heisses Thema war, seit überhaupt die europäische Integration besteht, ist immer die Mitbestimmung. Es war immer für uns ein Problem, dass gewisse Sachen in Brüssel könnten beschlossen werden und wir nichts dazu zu sagen haben. Und das war bei mir eher ein Problem. Das ist der Grund, warum wir gar nie in die EU nie reingekommen sind. Und beim Rahmenabkommen ist eben wieder so ein qualitativer Schritt, wo du einen gewissen Automatismus drin hast, wo die Leute nicht wollen. Das ist nicht, weil es schwer vermittelbar ist, sondern weil es an den Kern geht von der schweizerischen Demokratie.
Aber los jetzt, Markus. Also erstens mal ist ja im Abkommen den ausbedungen, damit dass wir unsere direkt demokratischen Mechanismen können, sichern, Referendum, Volksabstimmungen, Initiativen. Nein, aber jetzt, darf ich noch schnell fertig reden. Du sagst eben, dass man nicht kann mitbestimmen bei den Regeln, die uns betreffen, die für uns vielleicht auch gelten. Das ist schon jetzt so. Und jetzt hocken wir nicht ansatzweise dort am Tisch, sondern jetzt tun wir automatisch nachvollziehen, was die EU beschließt in so vielen Bereichen. Doch natürlich, ja, schau dir mal die Gesetze an.
Das ist richtig, und aber nicht die Sachen, die fundamental wichtig sind für uns.
Doch.
Die EU könnte zum Beispiel die flankierenden Massnahmen, die EU immer gestört hat, die können sie nicht einseitig jetzt einfach uns verbieten.
Nein, das merkt man ja. Da gibt es ja die Diskussion darüber. Aber ob es jetzt 8 Tage oder 4 Tage sind, da geht es Schweiz
egal.
Nicht unter
der
davon.
Punkt also, ist, das ist etwas, was für uns sensibel ist. Das weiss die EU. Ist für uns sehr sensibel. Deshalb sind Gewerkschaften dagegen.
Genau.
Es ist sensibel und das sehe ich im Fall auch so. Ich bin wirklich neoliberal. Aber solange wir die Personenfreizügigkeit haben, bin ich für die flankierenden Massnahmen.
Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt war, wo man sich dann ausbedungen und auch ausgehandelt hat bei der Personenfreizügigkeit. Absolut einverstanden. Details, wo wir jetzt darüber streiten, ob es 4 Tage soll sein oder 8 Tage und so weiter und so fort, finde ich so ein bisschen. Ja,
aber gut, da geht es nicht leer. Das ist wie wenn du sagst, du bist Tramfahrer und ich finde, ja, find das jetzt nicht so wichtig für dich, Tramfahren. Ja. Und dann verbiete ich dir das Tramfahren.
Nein, das ist der Punkt. Ein völlig unzulässiger Vergleich. Natürlich.
Es geht darum, wer am Schluss entscheidet. Und wichtig ist, wenn uns etwas richtig stört, dann müssen wir das verhindern,
das können wir aber mit dem Abkommen.
Nein, das ist nicht wahr.
Doch,
die Verträge können gekündigt werden, wenn wir etwas nicht wollen übernehmen, wer das könnte.
Aber schau, ich glaube, die Frage, wo sich die Schweiz oder wir uns endlich müssen damit auseinandersetzen oder uns müssen stellen, ist, wollen wir oder was für einen Platz wollen wir in dem europäischen Binnenmarkt haben? Wollen wir da den Zugang dazu? Dann gelten gewisse Regeln, die für alle gelten. Das ist ja so. Das heisst auch, man muss sich irgendwie auf einem Minimum einigen, damit der Binnenmarkt funktioniert. Und viel wichtiger noch ist, bekennen wir uns auch zu dem europäischen Projekt oder bekennen wir uns eben nicht dazu? Und wenn man findet, nein, wir möchten das alles nicht. Wir möchten hier in einem total unsouveränen Alleingang.
Aber wie kommst du auf die Idee, dass wir uns zu dem bekennen? Wir sind nicht Mitglied.
Ja, aber zu den Grundwerten der Europäischen Union können wir uns sehr wohl bekennen, finde ich.
Ich weiss nicht. Das ist wie wenn du würdest sagen, bist du einverstanden mit der Verfassung von Amerika? Ich finde es eine gute Verfassung. Ich habe nichts gegen die Verfassung. Aber das ist doch nicht etwas, das ist doch nicht an uns.
Ja, aber es ist etwas anderes.
Nur weil wir geografisch ein Teil sind von Europa.
Nicht nur geografisch, wirtschaftlich, zusammenleben kulturell. Wir sind so eng mit dem Projekt verflochten. Nein, das ist etwas anderes
per se. Für uns zum grossen Teil, in vielen Sachen, gerade kulturell auch, eigentlich wichtiger.
Nein, da bin ich nicht verstanden. Wirklich nicht. Nein, aber ich glaube, es ist, ich soll noch den Punkt fertig machen, es ist so ein ewiges Herumreichen von dieser heissen Kartoffel, sage ich jetzt mal, oder von dem heissen Herdöpfel-Rahmenabkommen. Und im Prinzip muss man jetzt wirklich das Soul-Searching, sage ich jetzt mal, wo wollen wir eigentlich herren als Schweiz, wo wollen wir uns positionieren in Europa, in der Welt? Es gibt viele Fragen, geopolitische, wo wir sicher nicht als Schweiz allein etwas bewegen können, aber vielleicht als Verein zu Europa.
Aber Laura, die Frage
ist, wird man dort einen Teil dazu leisten, wird man vielleicht sogar eben sich bekennen zu diesen Werten, die zum grössten Teil die gleichen Werte sind, die wir teilen.
Erstens sind es ganz viel wert, wo bei uns schon viel länger gelten als in den meisten Ländern in Europa. Demokratie.
Genau,
hat
da
nicht
kann die
EU
von erfunden. Uns lernen. Absolut.
Ja, aber look, also erstens einmal geht es gar nicht darum, ob wir uns zu diesen Werten bekennen. Das sind ja sowieso unsere Werte. Da haben wir gar nicht irgendwie eine Bringschuld. Zweitens, die Schweiz hat relativ klar und deutlich gesagt, wir wollen nicht einen EU-Beitritt. Wir haben auch eine Abstimmung gehabt, es hat eine Initiative gegeben, EU-Beitrittsverhandlungen vor das Volk, hat keine Chance gehabt. Die Antwort ist schon lange gegeben, was du meinst. Ich finde,
ja,
es ist nicht offen, ob wir uns bekennen zu dem Projekt. Wir bekennen uns zu Europa, weil wir Europäer sind. Wir sind Europäer, logischerweise.
Richtig.
Und alle können von uns lernen und wir lernen von den Europäern. Das ist ja logisch. Und das ist seit 1000 Jahren so. Das ist nichts Neues. Aber wenn du sagst, das europäische Projekt, das ist ja an sich nur ein Codewort für die europäische Integration. Und da haben die Schweizer und Schweizerinnen sehr deutlich gesagt, wir wollen wirklich ein Zaungast bleiben.
Richtig, also ein Beitritt steht ja nicht auf dem Tisch. Was wir verlangen mit Operation Libero, ist, dass man über das Abkommen abstimmen kann. Das ist so ein Eiertanz von einem Bundesrat, der irgendwie das Parlament konsultiert, oder? Das Parlament findet so ein bisschen, ja, aber nein, ja, oder? Und irgendwie dann geht es zurück zum Bundesrat. Der Bundesrat tut ein bisschen nachverhandeln. Ich finde es extrem stossend, dass bei so einer wichtigen Vorlage sich die Stimmbevölkerung nicht äußern. Und du sagst im Prinzip, gleich wie alle Parlamentarier und wie auch der Bundesrat zu glauben scheint, ja, wir wissen, wie die Stimmbevölkerung wird abstimmen. Nein. Hey, das ist einer direktdemokratischen Schweiz nicht würdig, richtig, dass man die Frage nicht vorlegt.
Ich habe von Anfang an gesagt, da bin ich einverstanden. Also wenn ihr es anbringt, dass wir im Herbst abstimmen können, hey, so geht. Gern.
Ja, du überschätzt jetzt unsere Möglichkeiten.
Aber jetzt mal, der Punkt ist der, und deshalb bin ich skeptisch. Ich weiss, wie die Stimmungslage jetzt ist im Parlament und auch beim Bundesrat.
Ja, aber
jetzt geht es nur noch zwei Jahre zu den Wahlen. Die werden das nicht machen. Und für mich ist es ganz schlecht, wenn das Rahmenabkommen nochmal 5 Jahre in Limbo bleibt.
Absolut.
Das will ich nicht. Deshalb will ich lieber, der Bundesrat entscheidet jetzt. Entweder leitet das schnell vor, oder sonst soll er abbrechen.
Ja, nein, das will ich nennen, aber undemokratisch.
Und nicht Kopfendeckel jetzt nochmal 5 Jahre lang uns hinhalten und wir müssen dann die ganze Zeit diskutieren, bekennen wir uns zum europäischen Projekt.
Oder? Völlig.
Das ist geschossen.
Aber, und das ist vielleicht dann der Übergang zu unserem nächsten Thema. Du hast vorher richtigerweise gesagt, oder? Bundesrat und Parlament haben da so ein bisschen gewisse Einschätzungen gemacht. Die haben auch das Gefühl, das ist irgendwie nicht abgestützt in der Bevölkerung und wir schliessen da schon unheilige Allianzen eben zwischen Gewerkschaften und SVP und hat eigentlich vor allem die nächsten Wahlen schon im Blick, oder? Und das ist so ein bisschen so, wie die traditionelle institutionelle Politik funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass wir 2021 in einer Zeit leben, wo man noch weiter so kann Politik machen kann, beziehungsweise, ich glaube, das Parlament politisiert ganz und klar an einer Realität vorbei jeder Stimmbevölkerung. Eben, man hat Umfragen, die ganz klar sagen, gut, eben ein EU-Beitritt beispielsweise würde wahrscheinlich überdeutlich abgelehnt werden in der Schweiz. Aber Zustimmung zum Rahmenabkommen, die ist relativ gross in diesem Land.
Also, der Bundesrat würde ja vorlegen, wenn er so sicher wäre wie du, würde ja vorlegen. Aber er ist eben nicht sicher, er hat wahnsinnig Angst.
Ja.
Und das Parlament
aber,
ja auch.
Das aber
Parlament
Angst ist ein schlechter
nicht.
Begleiter zum Leadership zeigen.
Beim Bundesrat muss ich sagen, habe ich kein Mitleid. Sie haben ein Abkommen ausgehandelt, das einfach nicht gut verhandelt worden ist, offensichtlich. Ah. Nicht gut abgestützt im Land. Und weißt du, muss man auch sagen, das waren zwei Leute. Der Didier Burkhalter und der Herr Rossier. Das ist wie wenn du und ich schnell auf Brüssel fahren und einen Vertrag
machen. Das ist eben
und
nicht so.
Wir heim und dann sagen wir, bitte
abstimmen. Das ist euer Mechanismus, um so zu tun. Einfach illustrieren, wie so Verhandlungen gehen. Nein, meine Güte.
Gut,
also weißt du, wie viele Diplomaten da am Tisch
sind? Anyways,
institutionelle Politik in den Schwierigkeiten. Genau. Unser nächstes Thema, das wir heute besprechen wollen, ist die grausamen Wahlschlappen, die CDU an den Landtagswahlen in Deutschland erzielt hat. Ist noch spannend, oder? Eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist in einer tiefen Krise, Pandemie, mit sich so ein bisschen an den altbewährten und funktionierenden Mechanismen halten und setzt auf das Altbewährte. Jetzt kann man eigentlich sagen, wenn man auf Deutschland schaut, mitnichten die CDU in der tiefsten Krise, wahrscheinlich seit ihrer Entstehung. Wieso ist das so?
Also gut, erstens ist richtig, wie du sagst, oder? Am Anfang hat Merkel und der CDU, also Angela Merkel, Bundeskanzlerin, sehr profitiert davon, dass man einfach mal eine Politik gemacht hat, die offensichtlich funktioniert hat. Deutschland hat sehr lange eigentlich sehr gute Zahlen gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, Deutschland ist fast das Vorbild für alle anderen. Ist sehr gut gelaufen. Hat damit zu tun, ein bisschen ähnlich wie bei uns. Das Gesundheitswesen von Deutschland ist sehr gut. Das ist nicht wie England oder Amerika, sondern das ist wirklich gut. Und dann hat es aber jetzt gekippt, oder? Im späten Herbst hat es gekippt. Offensichtlich haben die Politiken, die man eingeschlagen hat, nicht richtig gewirkt. Der Lockdown, ich meine, sie haben viel härteren Lockdown als wir.
Krass,
schon länger, viel
November,
länger. Oder? Ich habe auch gute Freunde in Deutschland, das ist krass. Und es nützt eigentlich nichts, sie stehen trotzdem vor der dritten Welle. Und ich würde sagen, das ist ein unglaublicher Autoritätsverlust von Angela Merkel, wo natürlich sowieso schon, ich meine, sie hat schon ein paar solche Krisen ausgesessen und überlebt. Und wahrscheinlich ist sie jetzt fertig, weil die Leute auch irgendwie wissen, ja, im Herbst sind sowieso Wahlen. Die Geduld ist natürlich sehr klein. Aber Der Niedergang von der CDU ist ein riesen Thema. Das hat das zu tun wie mit der Positionierung von der.
Also es hat ja eigentlich angefangen mit den Europawahlen. Ich finde ich jetzt persönlich den Niedergang mit den Europawahlen 2019 oder das damals wirklich viral gehende Video von dem Rezo, dem deutschen YouTuber. Ich weiß nicht, ob du das Ganze gesehen hast. Ich habe nicht das Ganze gesehen. Aber auf jeden Fall vernichtend. Mit der institutionellen Politik und vor allem natürlich mit der CDU. Und seitdem, oder auch, ich meine, Deutschland hat ähnlicherweise eine grüne Welle gehabt, wo irgendwie die Wahlen vor allem in den Ländern überschattet hat, sage ich jetzt mal. Und ich persönlich habe das Gefühl, das ist so ein kleiner oder zumindest ein europäischer Trend, oder, wo wir hier in der Schweiz bei unseren Wahlen auch ganz klar gehabt haben, wo ich glaube, gut, die traditionell wichtigen Regierungsparteien, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in der Schweiz, kommen nachher noch drauf, können mit global drängenden Fragen und mit den Fragen, die man heutzutage muss, dringlich angehen muss, nicht wirklich umgehen und können nicht wirklich glaubhafte Politik machen, beispielsweise Klimapolitik, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach immer ein sich auf Bewährtes verlassen, oder? Man macht eigentlich immer, man nimmt immer die gleichen Phrasen und immer die gleichen Lösungsansätze wie seit irgendwie 40 Jahren. Und bisher ist man gut mit dem gefahren. Aber die Welt und die Stimmbevölkerung und eigentlich grundsätzlich sehr vieles hat sich verändert. Also ich glaube, dort hat man vieles auch verschlafen, gerade auch bei der CDU. Ich würde nicht mal sagen, dass man das irgendwie nur auf Angela Merkel kann schieben kann. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele Landespolitiker, die sehr, sehr, sehr vieles verbockt haben, meiner Meinung nach. Und einfach nicht zeitgemäss können Antworten liefern.
Also ich finde es wie beides immer, oder? Also es ist ich finde es fast ein bisschen abstrakt, oder? Die Krise von der CDU. Ich meine, die Konservativen in England, die haben jetzt nicht eine Krise, die haben ganz eine andere Situation.
Das ist anders.
Deshalb hast du aber du hast gesagt, die anderen europäischen Länder, England ist eins von den europäischen Ländern, so viel ich noch weiß. Und nein, aber es hat schon mit der Merkel zu tun. Personen und Strukturen spielen immer miteinander Rolle. Und wenn Merkel hat ziemlich viele wichtige politische Entscheidungen gemacht, die eindeutig gegen ihre Klientel waren, die Klientel nicht wollen. Die CDU war immer eine Partei, zum Beispiel, die Atomkraftwerke wollte. Und das ist immer durchgestiegen. Ich meine, der Schröder hat nachher den Ausstieg gemacht. Die CDU hat den korrigiert, Merkel selber. Und dann kommt Fukushima und dann dreht man total. Und das ist, kannst du den Wähler einmal zumuten.
Genau,
vielleicht zweimal. Aber du kannst nicht die ganze Zeit. Und das Gleiche ist natürlich passiert in der Immigrationspolitik. Zweitens, die ganze Wirtschaftspolitik, oder? Dort ist Merkel, ist dort nicht, aus meiner Sicht, das ist nicht bürgerlich, was sie macht. Das ist sehr sozialdemokratisch, ihre Politik. Deshalb finde ich, ist schon sehr Merkel-spezifisch. Das andere, was du sagst, dass alle die traditionellen Parteien so eine Formschwäche haben, ja, das sehe ich auch. Ich glaube sogar, es geht weiter als Formschwäche. Ich glaube, die haben alles Rezepte aus den 90er Jahren, die nicht mehr funktionieren. Ja, in den 90er Jahren, die nicht funktionieren. Und was nicht funktioniert, und das ist eine Schwäche jetzt für unser System, ausser bei der Schweiz geht es noch besser. Weißt, es kommen wie die neuen Kräfte richtig rauf. Man hat Oppositionen, die man nicht will, nämlich die AfD, die man findet, ist eine grusige Partei. Teilweise stimmt das auch. Man hat in Frankreich die Le Pen, die auch nicht eine Alternative bietet. Und das ist nicht gut für Demokratie. Eigentlich sollte eine Regierung, die versagt, die nicht mehr kann, die müde ist, die erschöpft ist, durch Opposition können abgelöst werden, die frische Ideen hat. Und das fehlt wahnsinnig.
Absolut. Also, der ziehe ich noch schnell den Vergleich zu der Schweiz. Also, was ich vor allem finde, also, bin nicht ganz einverstanden mit dir, dass man einfach sagen kann, ja, jetzt beispielsweise Merkel hat an ihrer Klientel vorbei politisiert. Ich glaube, die Klientel ist tief gespalten. Es gibt einen konservativeren Teil und es gibt einen progressiveren Teil, meiner Meinung nach. Und man kann nicht einfach versuchen, sagen jetzt mal, einen Zickzackkurs zu fahren und irgendwie eine völlige Inkonsistenz zu haben in den Positionen. Da bin ich einverstanden mit dir. Und ich finde persönlich, das merkt man bei uns in der Schweiz so, eigentlich bei der Partei, die, glaube ich, uns beiden in der Theorie am nächsten steht, auch wenn sie mich grundlegend immer wieder zur Weissglut tritt bei der FDP, oder? Wo so einen Zickzackkurs fährt unter einer sehr nicht durchschaubare Strategie. Und eben, da bin ich völlig bei dir. offensichtlicher Mut und Ideenlosigkeit, wo man einfach versucht, mit alten Rezepten sich irgendwie durchzuwurschteln. Und quittig kommt man dann an den Wahltag. Oder also historische Wahlschlappen in Solothurn für die FDP, einer FDP-Hochburg. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man mit den Leuten aus dieser Partei redet, man sieht nicht ein, in welcher Formschwäche das man eigentlich ist, sondern man hat immer noch den Anspruch, dass man irgendwie die gleiche Regierungspartei ist wie zuvor im Höchstzeiten. Mir gegenüber sind sie immer belächelnd.
Die spüren das total gut. Aber ich finde, einerseits ja, die Analyse finde ich richtig, aber ich glaube, was ich noch sagen kann, ist einfach, für bürgerliche Parteien ist eben wahnsinnig gefährlich, nach links zu gehen. Wie es für die linken Parteien gefährlich ist, nach rechts zu gehen. Du musst wahnsinnig aufpassen, du musst immer an die Ideen nachdenken. Und deine Basis.
Aber sie haben ja keine Ideen. Sie haben ja keine Ideen.
Ja, sie hätten sie schon. Ich meine, Kernwählerschaft musst du immer gut überlegen, wer ist das wirklich. Mhm. Und die kannst du nicht einfach aufgeben. Schau mal, die SPD ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ich meine, der Schröder hat sehr viele Reformen gemacht, die ich gut finde. Aus einer bürgerlichen Sicht. Mhm. Das sollte nicht so sein. Der sollte die Reformen machen, die mir als Bürgerlichen nicht gefallen. Der Schröder hat die SPD, muss man heute sagen, zerstört. Weil er praktisch die ganze Kernwählerschaft, die eben Gewerkschaften gewesen sind, einfache Leute, Arbeiterschaft und so weiter, hat er vor den Kopf gestossen. Und das Gleiche gilt bei den Bürgerlichen. Oder? Bei der FDP ist der klassische Fehler passiert zuerst, dass man bei der EU-Frage, wo man sich eigentlich nicht einig ist, gesagt hat, wir sind uns einig und wer nicht,
ja, und sich fügt, oder? Man zurückkrebst, oder? Das ist das genau der Zickzack-Kurs, was ich meine.
Und das Zweite ist natürlich, dass man in vielen, vielen Positionen ist man auf die progressive Seite gerutscht. Und weißt, das kannst du weniger beurteilen als ich. Nein, ist nicht der Punkt. Aber du musst als Bürgerliche bei einem Mediensystem, das so mehrheitlich progressiv ist, bei der ganzen Kommunikationsindustrie, wo du auch bist, die auch mehrheitlich progressiv ist, ist es unhure schwierig. Nein, urban progressiv. Ist unhure schwierig, wenn die Leute dich beraten, schau mal zum Beispiel den Wahlkampf von der FDP, Kanton Zürich hat ja auch die Agentur, die du schaffst, gemacht. Das ist für eine bürgerliche Partei ziemlich gefährlich, weil da werden teilweise Werte vertreten oder auch Bilder vertreten, die vielleicht für eine bürgerliche Partei nicht so gut sind. Das ist ein bisschen wie, wenn die SP von irgendwie Farmer beraten werden.
Du, es gibt alles. Also grundsätzlich kann man nicht einfach sagen, ja, das stehen irgendwelche Kommunikationsagenturen dahinter, sondern es geht um Entscheid, wo du musst als Partei treffen, wo positionierst du dich.
Es geht mehr um das. Wenn der Zeitgeist unter der Elite so progressiv ist, musst du schauen, aufpassen als bürgerliche Partei, dass du das nicht nachäffst und deine Leute nachher verlierst. CVP also, ist auch so.
Per se bin ich, und in der Stunde ist jetzt sogar einverstanden, dass man sich grundsätzlich muss zu Wert und zu einer Haltung bekennen, und das nachher in dem Sinn auch die Politik widerspiegelt, die man macht. Und das ist, natürlich für Liberale immer sehr viel, oder sag jetzt mal für politische Mitte immer sehr viel schwieriger, weil sie eigentlich eine Ausgleichsfunktion hat, zwischen den Polen, oder zwischen rechts und links, wo du schlussendlich ja, eigentlich Kompromisse und Politik und Policies überhaupt erst möglich machst. Und wenn du natürlich irgendwie, nicht genau weisst, wo du stehst und auch dort ein bisschen auf Soul-Searching bist und irgendwie versuchst, die unterschiedlichsten Konflikte zu vereinen und immer nur mit einem Kompromiss zu gehen, dann kommt es einfach nicht gut. Also du kannst es nicht immer allen recht machen.
Ich glaube,
dass
das keine gute Position ist, Mitte.
Mitte ist eine fantastische Position.
Nein, musst du mal schauen, jetzt historisch, sagen wir jetzt Stand 1935. Da hast du eine FDP, das ist völlig klar, wo die positioniert war. Eher auf der rechten Seite. Noch rechter war die CVP damals. Und auf der anderen Seite, die Linke, ist die SP. Und auch die SVP war recht klar positioniert auf der rechten Seite. In der Mitte hast du nachher die LDU gehabt, die aufgestiegen ist. Das gibt vielleicht einmal 10-15%, aber nicht wahnsinnig viel.
Ja, das ist so, ja, klar. Und aber es sind wichtige 10-15%.
Nein, ich finde, der Ausgleich schafft nicht unser System, in dem es Parteien gibt, die den Ausgleich als Programm haben. Sondern der Ausgleich ist das System selber. Dass wir Wahlen haben, dass wir einen politischen Wettbewerb
natürlich
haben. Das ist der natürlich Ausgleich. Und du brauchst gar keine Partei, die sagt, ich bin der Ausgleich.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, du brauchst eine Partei, die sagt, ich bin der Ausgleich. Ich sage nur, in dem System, wo ich fantastisch finde bei uns, wo wir eine relativ grosse Vielfalt haben an Parteien, wo es aber ein bisschen zu verpassen scheinen, sich eben zu reformieren, sich wirklich dem Zeitgeist auch anzupassen, sage ich jetzt mal, vor allem auch.
Aber das ist nicht unbedingt nötig.
Vor allem, nein, aber oder, beispielsweise schon nur wirklich auch neue junge Leute zuzulassen, oder? Das ist relativ schwierig in diesem System. Darum haben viele Junge meiner Meinung nach auch nicht so Aspirationen, sage ich jetzt mal, 10 Jahre lang eine Ochsentour zu machen, für dass man dann irgendwann vielleicht in einer Position ist, wo man sagt, hey, du hast dir jetzt die Sporen verdient, du darfst jetzt auf einen guten Listenplatz gehen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, um sich zu engagieren. Eben, ich glaube, Operation Libero hat das gezeigt, aber es gibt so viele andere Beispiele, wo man merkt, oder? Sie haben dort ein Nachwuchsproblem. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen.
Jetzt machen wir noch ganz kurz. Von der
CDU-Krise, genau.
Jetzt machen wir ganz kurz James Bond. Aston Martin ist eines der schönsten Autos der Welt. Ja. Wie hat es mit James Bond? Bist du eigentlich James Bond-Fan?
Ich bin sehr grosser James Bond-Fan.
Was findest du gut?
Bei mir ist das so ein bisschen nostalgisch, also das Kindheitsding. Man hat das viel, ich habe glaube sehr früh schon James Bond dürfen schauen. Und mein Vater war ein grosser James Bond-Fan gewesen, oder ist immer noch, ich weiß gar nicht so genau. Und das ist so, das sind mir so Familienerinnerungen und es ist schon einfach
ikonisch, fantastisch. Miteinander, die ganze Stube voll. Kind und Familie James Bond geschaut.
Ja, ich glaube, meine Mom hat es nicht geschaut.
Man muss denken darüber.
Nein, das nicht.
So muss es doch sein.
Nein, aber wir haben sehr viel klassische Filme, haben wir irgendwie, glaube ich, als so ein bisschen ältere Kinder mal müssen geschaut haben, bevor wir den Trickfilm Trash haben dürfen schauen, wo dann zumal alle geschaut haben, Disney-Filme und so weiter und so fort. Und darum habe ich, glaube ich, schon sehr viel James Bond in sehr jungem Alter gesehen.
Aber es ist nicht ein bisschen Nostalgie für den Kalten Krieg. Ich habe gar nicht gewusst, dass du den Kalten Krieg so gerne gehabt hast.
Ja gut, also ich finde, es ist immer etwas anderes, ob das auf die Kinowand bringst oder wie real dazu stehst. Aber es gibt sehr viele gute Filme über den Kalten Krieg, wo ich wirklich auf meiner Favorite-Liste habe. Aber zurück zum Bond und zum Aston Martin. Wie wir eigentlich drauf gekommen sind, über das Thema zu reden, ist, weil Aston Martin neu wieder ein Formel-1-Team hat. Und in dem Sinn, wieder so in klassischer Weise dort mitmacht. Das ist so ein bisschen der Aufhänger gewesen. Aber die Frage, sind wir uns gar nicht so uneinig, ist, weißt du, James Bond, Aston Martin, das repräsentiert so ein bisschen ein sehr klassisches Bild von einem männlichen Held, auch die Rolle der Frauen in diesen James Bond-Filmen. Ist ja viel kritisiert worden, man diskutiert jetzt so, soll es beispielsweise mal einen weiblichen James Bond geben, soll es beispielsweise mal einen diverseren James Bond geben.
Findest du, dass es das geht?
Auf gar keinen Fall.
Wieso nicht?
Finde ich persönlich, es gibt nicht, weil du weißt, wo ich dort natürlich stehe, ganz grundsätzlich bin ich absolut für mehr Diversität in der Filmindustrie, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Aber der James Bond, finde ich, ist so klassisch definiert. Du kannst das, es ist so ikonisch. Ich glaube, du kannst das nicht verändern, so dass es noch funktioniert. Du hast es so gemerkt, wenn du schon nur, der Film ist ja so klar, wie er abläuft, immer. Wenn du das veränderst, das funktioniert nicht mehr. Das hast du gesehen bei dem James Bond Film, den Mark Forster gemacht hat, Quantum of Solace. Einer der schlechtesten James Bond in der Geschichte.
Viel zu verkopft.
Und das ist so simpel, oder?
Aber
wie das
funktioniert.
Das ist
ja wie die bürgerlichen Parteien, oder? Du musst einfach
viel zu verkopft.
Nein, sag das. Ja. James Bond muss einfach, nein, look, James Bond kannst du nicht weiterentwickeln. Das ist wie Star Wars. Star Wars kannst du auch nicht plötzlich irgendwie.
Nein, absolut.
Zu einer Muppet-Show machen. Das geht einfach nicht.
Genau.
Und beim James Bond finde ich Kalten Krieg wirklich sehr wichtig. Ich hätte wahrscheinlich nie modernisiert. Ich hätte einfach eine Geschichte nach der anderen gemacht. Immer wieder, die Russen sind die Bösen, die Engländer sind die Guten, die Männer sind stark, die Frauen sind schön. Ich hätte das einfach immer so weitergemacht. Weil es ist in dem Sinn wie ein historisches Dokument. Du kannst ja einen neuen Film machen, wo du eine Agentin bringst, der nachher völlig anders ist. Aber ich würde nicht so einen alten Film irgendwie so pseudo-modernisieren. Weil letztlich der Punkt, eben, warum hat eigentlich James Bond so gut funktioniert? Also das eine ist so ein eleganter Machismo, den man noch lustig gefunden hat. Mhm. Aber man hat es ja immer schon ironisch gemacht. Das muss man nämlich auch sehen.
Absolut.
Es ist immer
ist
ironisch. James Bond ist immer ironisch.
Absolut.
Alle haben gewusst, er übertreibt jetzt ein bisschen. Und alle die Frauen, die ihm gerade erlegen sind, das ist immer ironisch.
Ja, ja.
Aber das zweite ist schon der kalte Krieg, oder? Dass du gut und böse hast. Und wir sind auf der guten Seite. Und die anderen sind böse. Die, die böse sind, haben einen Akzent. Und die anderen reden schön Englisch. Und auch die Rolle, finde ich, zwischen den Briten und den Amerikanern ist nämlich wichtig, oder? Die Briten, eben, die ihr Empire eigentlich nicht mehr haben. In James Bond haben sie es ja immer noch gehabt. Und das finde ich irgendwie, das finde ich auch noch wichtig. Also eben, never change a winning team. Das
never
ist der
change
Punkt,
a
oder?
Winning team. Und, genau. Aston Martin hat zwar noch nicht gewonnen, aber immerhin haben sie
die gewinnen. Team. Und wir machen jetzt den neuesten James Bond. Ich wollte das heute mitteilen, dass jetzt der Nebelspalter auch einsteigen ist. Die Produktion von Ding.
Also, du hast jetzt gerade gesagt, never change a winning team.
Hat gerade angefangen, Schweizer. Ja, wieso? Wir machen jetzt einen Schweizer James Bond. Das ist der William Telleli. Der wird der neue James Bond. Also in dem Sinn, merci vielmals für eure Aufmerksamkeit und, haben Sie gut, haben eine gute Ostern. Merci vielmals.
Alle, Prost.